Wir sind mit unserem Familienthema in der Bibel, mit dem besonderen Blick auf Mutterschaft, ja, seit dem Muttertag noch lange nicht am Ende. Wir hatten vorige Woche diese beiden besonderen Situationen, wie verächtlich und missachtend Saul mit der Mutter seiner Kinder umgeht und wie im Gegenzug David selbst unter dem Verfolgungsdruck, unter dem er stand, mit seinem Vater und Mutter umgegangen ist. Und ich erinnere nochmal, diese Herausforderung steht ja wirklich für jeden Menschen, weil dieses fünfte Gebot, ich auch habe nur noch, dass du wohl gehst und es für lang, und für lange Liebe es auf Erden, das einzige mit Verheißung. Etwas von der Autorität Gottes, die ihm die Elternschaft überträgt und dort gegenüber beiden in gleicher Weise. Ich finde nicht, dass in der Bibel Vaterschaft höher bewertet wird als Mutterschaft. Wir kommen heute wieder, und das ist das Interessante, wenn man solche thematischen Betrachtungen vornimmt, wieder auf andere Aspekte der Mutterschaft, und da möchte ich uns darauf hinweisen, mit der Bedeutung oder mit den ganzen Risiken und Nebenwirkungen, die damit verbunden sind. Das nächste Mal, wo von Mutterschaft geredet wird, ist erst im Folgenbuch. Wir waren beim letzten Mal bis 1. Samuel 22 gekommen und müssen ein ganzes Ende weiterspringen, bevor Mutterschaft wieder erwähnt wird, und zwar 2. Samuel 17, Vers 25. Und zwar an einer bitteren Stelle. Ich denke, dass einigen fleißigen Bibellesern dieser ganze Sachverhalt bekannt ist, aber anderen möglicherweise schon wieder, auch wenn sie das Ganze mal gelesen oder betrachtet haben, manches in Vergessenheit geraten sein kann. Deswegen verbinde ich auch heute die Texte wieder mit der Empfehlung, den ganzen Zusammenhang als Hausaufgabe zu betrachten. In den Kapiteln 17, eigentlich 16 beginnt das schon, bis zum Kapitel 19 werden die Unruhen erwähnt, die schon während der Regentschaft Davids aufgetreten sind. Er hat ja etwa 8 Jahre von seiner Salbung bis zu seinem offiziellen Amtsantritt nach dem Tode Sauls und der Übergabe der 11 Stämme Israels oder 10 Stämme Israels in Davids oder unter Davids Regentschaft durch Abner, dem vorherigen Heerobersten Sauls, einige Jahre, wo es schon etwas aufwärts ging mit der Herrschaft Davids, aber die dann durch innerfamiliäre Zwistigkeiten in Frage gestellt war. Dann kam eine lange, ruhige Zeit, erst am Ende seines Lebens kam es wieder zu solchen Umbrüchen. Wir reden also jetzt von dieser ersten großen Krise, wirklich schweren Krise, die sein Dienst in Frage gestellt hat. Und die war ausgelöst durch eines seiner nicht wenigen innerfamiliären Versagen. Ich habe mich lange gefragt, wieso David ausdrücklich als Mann nach dem Herzen Gottes genannt wird, wo es doch so viel Chaos in seinem Leben gab und auch selbstverschuldet ist. Muss man ganz nüchtern sagen. Die Weisheit in seiner und vor allem aber seine Hingabe in seinen Dienstgeschäften spiegelt sich nicht unbedingt in seiner familiären Situation wider. Und es ist mir erst bewusst geworden, nachdem ich tatsächlich die ganze Bibel mal nach den familiären Zusammenhängen durchforscht habe. Dann habe ich erst verstanden, dass Gott, das was einer meiner ersten geistlichen Leiter, als ich mit 20 Jahren aus unserer Gemeinde dann weggezogen bin und auf der Insel Rügen gewohnt habe, hatte Gott mir einen Mann an die Seite gestellt, von dem ich enorm viel gelernt habe. Und eine der ersten Lehren, die er mir gesagt hat, ist: Frank, misch dich nicht in familiäre Beziehungen ein. Das steht einfach, das steht unter der Verantwortung Gottes, unter der direkten Verantwortung Gottes. Und weil ich damals sehr jung und mir meine Unerfahrenheit bewusst war, habe ich diesen Ratschlag sehr sorgfältig zu beachten versucht und habe tatsächlich erst nach dem Studium des gesamten Wortes Gottes verstanden, warum das ein richtiger Ratschlag ist. Wenn wir oberflächlich die Bibel lesen, werden wir nämlich auf eine Menge unfassbarer Dinge stoßen, wo man sich fragt, wie geht sowas? Wie kann Gott Abraham aus einem Völker wählen, der mit seiner Halbschwester verheiratet ist und dann sich zu so einer Art Leihmutterschaft von seiner Frau überreden lässt? Wie kann Gott zulassen, dass Jakob von seinem Schwiegervater so betrogen wird? Er dient 7 Jahre, um eine Frau, also um eine entfernte Verwandte, um die endlich zu heiraten. Und in der Hochzeitsnacht, unter dem Schleier war das damals kein Problem, und dunkel ist es dann in den Zelten auch gewesen, kriegt er eine andere unter die Judith. Mit den ganzen Nebenwirkungen, wie kann Gott zulassen, dass in der Geschlechterfolge seines eigenen Sohnes solche komischen Leute wie Judah mit drin sind, der einen Sohn mit der eigenen Schwiegertochter zeugt, von der er aber angenommen hat, dass es eine Hure wäre. Von diesen ganzen größeren Schwierigkeiten bei Mose mit seiner entlassenen und anders zu sich oder einer anders mit seiner entlassenen Frau und einer anderen, die er an ihrer Stelle angenommen hat, ganz zu schweigen. Wie kann das gehen? Und Gott verteidigt ihn auch. Und mir ist nach und nach bewusst geworden, und das geht weiter, setzt sich fort, also bis ins Neue Testament, sodass ich überzeugt bin, dass es in der ganzen Bibel eben nur 4 funktionale Ehen gegeben hat. Und dabei nur 2 zum Guten und 2 zum fürchterlich Schlechten. Ahab und Jezebel hatten eine perfekte Ehe. Die haben zusammengehalten wie Pech und Schwefel. Ausgerechnet, ja, mit Ananias und Sapphira im Neuen Testament wieder. Das sind solche merkwürdigen Dinge, die mich lange beschäftigt haben, bis ich verstanden habe, dass manche Lehre, die allgemein in der Christenheit angenommen wird, falsche Lehre ist. Wenn es zum Beispiel heißt, Ehen werden im Himmel geschlossen. Das ist nicht wahr. Ehen sind Einrichtungen für die Erde. Sonst müsste man Gott Vorwürfe machen, was für merkwürdige Beziehungen er zusammengezwungen hat. Ja, denn das bleibt ja bestehen, dass Scheidung von Gott gehasst wird oder dass es sehr starke Sanktionierungen von oder für Hurerei und Ehebruch gibt. Oder dass die Trennung als Ausnahmeregelung zwar unter der Toleranz Gottes steht, aber mit dem ausdrücklichen Ziel, dass man sich versöhnen soll. Aber eben nach und nach ist mir dieses ganze Spektrum, der ganze Spielraum der menschlichen Beziehung damit bewusst geworden und wie vorsichtig man damit umgehen sollte, um in den Wegen Gottes zu bleiben und um praktisch nicht zu scheitern. Und das ist für alle Risiken und Nebenwirkungen eben auch, oder bei allen Risiken und Nebenwirkungen auch, überaus positive Aspekte gibt. Und Chancen von gescheiterten Beziehungen oder von ganz ungewöhnlichen familiären Konstellationen ein gutes Ergebnis zu kriegen. Und eine der Fundstätten solcher Besonderheiten sind ausgerechnet die von fast allen zutiefst ungeliebten Geschlechtsregistern. Ich empfehle euch wirklich, mal Geschlechtsregister nach solchen Informationen durchzugehen, was für eine merkwürdigen Dinge dort einfach Erwähnung finden. Ich habe das heute mal ganz kurz gemacht, da wird zum Beispiel bei den langen Geschlechtsregistern im zweiten Buch der Chronik eine Reihe aufgezählt, wo immer nur ein, also wo es immer in ein Kinder- oder ein Sohn-Familie gab. Eine ganze Reihe. Ich denke, es wird deswegen ausdrücklich aufgezählt, wo 5 Generationen hintereinander einer nur einen Sohn hat. Wir denken, in der Zeit damals hätte es ja alles so eine Großfamilie geben müssen. Da gab es weder Verhütung noch sonst irgendwelche Möglichkeiten. Fragt man sich, wie sind die denn miteinander umgegangen? Und es gibt offenbar familiäre Traditionen für so eine Kleinfamilie. Oder man findet dort, einer hatte nur Töchter, aber hat einen ausländischen Knecht, Mitarbeiter, Diener. Und verheiratet seine Tochter mit dem. Und die Nachkommen werden als seine gezählt. Viele Besonderheiten. Viele interessante Dinge. Oder es wird beschrieben, dass einer 60 Jahre alt war, als er geheiratet hat. Und sein Sohn ist der. Und mit 60 war er damals schon sehr alt. Ich fühle mich auch manchmal schon so. Aber das ist anders, ja. Also 80 war man uralt. Ja, das war dann schon eine Ausnahme. Heute kommen wir wieder auf solche Besonderheiten und auch da empfehle ich, dass wir diese Erwähnung der Mutterschaft beachten. Das ist zunächst 2. Samuel 17. Ich hatte schon darauf hingewiesen, dass diese Krise, die damals im Leben und im Dienst, also in der Berufung des Königs David ausgelöst worden ist, viel mit seiner eigenen chaotischen Familiensituation zu tun hat. Und ich denke, die rührt her von seiner, erstens von dieser Anfeindung, die er als Jüngster von seinen älteren Geschwistern zu erdulden hatte, von der Verachtung, die auch mit der auch sein Vater von ihm spricht, obwohl er ein tüchtiger Hirte war. Ja, ach, da ist noch einer bei der Herde. Gar nicht wert gewesen, ihn überhaupt einzuladen, als Samuel kommt, um den neuen König zu krönen. Ja, und David bezeugt von sich selber. Kam ein Löwe oder ein Bär, entriss sich seinen Zähnen die Beute. Wir haben das gerade von der Losung gehört, dieses Zeugnis, was der Herr an uns getan hat. Das ist eine der Dinge. Davon war David zum Mut voll. Da sind wir an einem Punkt, was dazu gehört, dass wir Menschen nach dem Herzen Gottes sind. Wirklich. Das entscheidet sich auch daran, was wir reden. Sind wir solche Leute, auch solche Leute oder solche Leute? Das macht einen großen Unterschied. Ich sage das auch als ein Vater, weil
die Beziehung zu den Kindern
wird neben dem, was sie tun, gebaut im Sinne von Stärkung oder Schwächung durch das, wie sie reden. Ist auch in schwierigen Situationen dieses vertrauensvolle Sprechen da. Dann wird die Beziehung enger. Oder redet man nur, was man denkt, was der Vater hört. Ich sage das auch von uns. Wenn ich so an diese Lobgesang denke, das singt sich in der Gemeinde ganz gut. Es ist wirklich, das ist wichtig. Aber das muss ein Anreiz sein für den Alltag. Das ist das, wie wir reden, das, was wir reden, ist ein entscheidender Punkt. Das hat zumindest David nicht gehindert, dann ein Stück des Chaoses, in das er hineingetrieben worden ist. Und das war unverschuldet von Saul. Seine erste Ehefrau war Michal, nicht die versprochene Mera. Von der wurde zwangsweise wieder davon gejagt. Das heißt, das junge Paar war lange getrennt. Und wenn ich das dann richtig erinnere, war die zweite schon Abigail, die Frau, die ihm in seiner Verfolgungszeit praktisch von Nabal zugelaufen war. Und dann lesen wir von, jetzt habe ich den Namen eben nicht im Kopf, gerade wusste ich es noch, aber jetzt ist es wieder weg. Auch mit A, diese, Maaka. Die Tochter von, also irgendeine Prinzentochter, das war die Mutter Absaloms. Da wird dann schon berichtet, also in der Zeit, bis er sein Königtum befestigt hatte, hatte er schon 7 Frauen. Und da ist dann Chaos vorprogrammiert. Ich sage das mal zum Trost für die Männer, die im Moment vielleicht keine Frau haben. Es ist unmöglich, schon eine Frau ein Leben lang glücklich zu machen. Sollte man sich also nicht einbilden, dass man das mit mehreren besser hinkriegt. Hört sich vielleicht ein bisschen witzig an, aber es ist tatsächlich eine große Schwierigkeit, diese verschiedenen Bedürfnisse, die auch Mann und Frau haben, so zusammenzubinden, dass immer alle zufrieden sein können. Ich halte es für schlichtweg unmöglich. Und wir sollten uns nicht solche Illusionen geben, sondern Beziehung auf der Basis bauen, die Bestand hat, nämlich über den, der Mann und Frau geschaffen und zusammen zu einem Menschen. Und wer keine Not hat, der tut besser daran, alleine zu bleiben. Das ist wirklich so. In den Jahren, bis David dann im Dienst war, hatte sich die Unterschiedlichkeit seiner Kinder, die ja untereinander teilweise eben nur Halbgeschwister waren, schwer verstärkt. Und wir wissen von Amnon, der sich in seine Halbschwester Tamar verknallt hat, der dann auch noch von einem sehr klugen, aber an der Stelle zumindest nicht weisen Freund motiviert wird, sich dieses Mädchen zu greifen und sie aus einer sich hochschaukelnden Situation heraus missbraucht und genauso heftig wie er die Zuneigung zu ihr entbrannt war, lehnt er sie ab von dem selben Moment, wo er dann diese Vergewaltigung vollzogen hatte, weil das Mädchen, was ihm auch vorneweg eine goldene Brücke gebaut hatte, wie sie beide aus dieser schlimmen Situation rauskommen könnten, laut klagend in die Öffentlichkeit geht. Und damit wusste jeder, was passiert ist. Das heißt, er hasste sie mit großem Hass. Mehr, als er sie vorher geliebt hat. Auch eine wichtige Sache, wenn wir solche biblischen Berichte lesen, wird uns sehr vieles an psychologischen Hintergründen offenbart, wie Menschen funktionieren und warum das so ist. Wir sehen ja oft nur die Ergebnisse, aber anhand solcher Ergebnisse kann man oft sicher schlussfolgern, was der verborgene Hintergrund ist. Und dann kommt es dazu, dass Absalom in dem Moment seine Schwester Tamar beschwichtigt, aber nie vergisst, was dieser Halbbruder ihr angetan hat. Und ihn irgendwann erschlägt. Und dieser Mord in der eigenen Familie führt dann dazu, dass er alles auf eine Karte setzt und sich gleichzeitig auch gegen seinen Vater entfernt. Und damit wird deutlich, dass er das Schweigen des David zu diesem ungeheuerlichen Übergriff, Verbrechen, das zu rächen, er verpflichtet gewesen wäre, und zwar nicht nur als Vater, sondern als König und damit oberster Richter des Volkes Israel, dass er das Schweigen dieses Vaters nie verziehen hat. Und man kann es gleichzeitig aus der Art, wie David mit Absalom umgeht, auch merken, wo die Hemmungen dieses großen Mannes Gottes sind. Der zwar von dem gesagt ist, dass ein Mann des Blutes war, der auch in einer eigenen Anwandlung von bösem Unrecht, der sich nicht scheut, einen seiner besten Mitarbeiter buchstäblich über die Klinge springen zu lassen, indem er nämlich Uriah beim Feldzug opfert, um an dessen Frau anzukommen. Deswegen wird der Mann des Blutes genannt, der also Blutschuld auf sich geladen hat, ist er doch jemand, der, wo man an vielen Stellen merken kann, dass er keine Lust hatte zu töten, dass er kein Mensch war, der einen Gefallen dran hatte, irgendwie in Auseinandersetzung zu gehen. Eigentlich ein friedfertiger Mensch. Kann man fast über die Menge der Ereignisse in seinem Leben vergessen. Aber an verschiedenen Stellen wird es deutlich. Unter anderem, dass er unbedingt, als es dann um die Beendigung der Revolte von Absalom geht, so sehr seine Hauptleute beschwört, dem jungen Jahr nichts anzutun. Was dann von Joab und seinem eigenen Neffen kaltblütig übergangen wird. Und das heißt vorneweg, und da will ich darauf hinweisen, und das ist unser Vers, und Absalom hatte Amasa an Joabs Stelle über das Heer eingesetzt. Er hat also mit der Rebellion von Absalom gegen seinen Vater David, was den Charakter eines kompletten Staatsstreiches hatte, wurden natürlich von diesem Neuen, der sich das Königtum geholt hat, alle Stellen neu besetzt. Und interessant ist, dass einige wenige von den Vertrauten Davids übergelaufen sind, unter anderem Ahitophel, sein Geheimdienstchef, Chef des Inlandgeheimdienstes, Stasi oder Mossad, je nachdem. Und andere halten dafür die Treue. Aber einer wird von Absalom anstelle Joabs eingesetzt. Und zwar Amasa. Vers 25. Und Absalom hatte Amasa an Joabs Stelle über das Heer eingesetzt. Und da muss man wissen, Joab war Absaloms Cousin. Also, Joab war der Sohn Davids. Absalom war der Sohn Davids und Joab war der Sohn der Schwester Davids, der Zeruja. Ja, das ist immer mal interessant, dass man sich mal diese ganzen Familienbeziehungen bewusst macht. Und Amasa war der andere Cousin von der jüngeren Schwester der Zeruja. Und hier heißt es, Amasa war der Sohn eines Mannes, dessen Name Jitra war, des Israeliten, der zu Abigail eingegangen war, der Tochter des Nahasch, einer Schwester der Zeruja, der Mutter Joabs. Wir haben also diese merkwürdige Konstellation, der König, einer seiner Heerobersten ist der, also der alte König, David. Sein Heerobster ist sein Neffe, der neue König, das ist der Sohn von David, ist gleichzeitig der Cousin von Joab und der Cousin von Amasa. Und wir werden später sehen, dass der andere Bruder Joabs, der letzte, der übrig geblieben war, denn der jüngste, Joab hatte wie viele Brüder?
Zwei.
Jetzt habe ich schon gelesen, wie? Wie? Amasa und Asael. Asael war so ein Schnellläufer. Der hat versucht, der hat versucht, Abner zu erlegen. Und er sagt, geh doch weg hinter mir. Wie soll ich David in die Augen gucken? Wie soll ich deinem Bruder in die Augen gucken? Ja? Also Abner und Joab waren jahrelang auf verschiedenen Seiten. Der eine der Heerführer von David, der andere der Heerführer von Saul. Die haben sich als höchstrangige Offiziere gegenseitig respektiert. Aber er sagt, geh, denk nicht, du kannst dir hier bei mir noch Lorbeeren erwerben. Dazu bin ich viel zu ausgebufft. Aber Amasa läuft ihm nach. Und dann schlägt ihn mit der Rückseite des Schwerts, so dass er stirbt. Das hat ihm der große Bruder nie verziehen. Joab hat von da an Abner verfolgt, bis er ihn hinterrücks getötet hat. Auch eine der ausdrücklichen Dinge, die er gegen Davids Befehl gemacht hat. Ich sage das mal für uns. Wenn wir, was für mich ist Joab eine ganz wichtige Lehre geworden. Wenn wir als Menschen im Auftrag Jesu unterwegs sind, so wie Joab im Auftrag Davids unterwegs sind, dann können und dürfen wir uns keine Grenzüberschreitung erlauben. Wir dürfen kämpfen im Rahmen dessen, was uns verordnet ist. So schreibt das der Apostel Paulus dann. Aber wir dürfen diesen Kampf nicht vermischen mit eigenen Befindlichkeiten, mit eigenen Rachegefühlen. Wir üben aus die Autorität Jesu Christi als Gemeinde Gottes. Aber wir dürfen nicht so ausüben, wie Joab seine Autorität ausgeübt hat. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Joab war wirklich einer der herausragenden Helden Davids. Wird ausdrücklich als solche bezeichnet, der über die 30 Helden noch herausragte. Aber wegen seiner mehreren Grenzüberschreitungen hat er das Gericht über sich gebracht. Das ist ein wichtiger Punkt gewesen. Das sind so Sachen, die ganz nebenbei bei solchen Forschen in der Schrift uns bewusst gemacht werden. Und dann, zu der Zeit war David immer noch auf der Flucht, Kapitel 19, als er von der Flucht zurückkehrt und wieder zurückkehrt in sein Königtum, wird berichtet, dass alle diejenigen oder wie die Begegnung mit all denjenigen waren, die ihn in der Zeit seiner Flucht vor Absalom entweder gesegnet und unterstützt oder verflucht und zu Schaden versucht hat. Wir erinnern uns, gegen verflucht ist Simei, einer der entfernten Verwandten Sauls, der richtig böse, lästerliche Worte über ihn spricht, worüber man oft gar nicht nachdenkt, ist, dass der sich danach sehr gedemütigt hat, ein öffentliches Schuldbekenntnis abgelegt hat und tatsächlich von David begnadigt wird. Von seinem Sohn wird aber auch auf Betreiben Davids das Wohlverhalten also bis ans Lebensende eingefordert und das hat er irgendwann versäumt, hat sie mal versäumt und es wird einem gerecht. Auch ein ganz wichtiger Punkt. Vergebung Gottes ist eine ganz wunderbare Sache. Die ist auch echt. Aber wir können uns nicht darauf so verlassen, dass man sagen kann, ja, kann eben machen, was ich will. Manche Dinge ziehen Konsequenzen für unser Leben auf Lebenszeit nach sich. Das ist eine dieser Besonderheiten. Und dann werden aber eben auch all die Leute genannt, die David gesegnet haben bei seiner Flucht. Und einer dieser Männer ist Barzillai. Erinnert ihr euch, was er gemacht hat? Also, David ist ja mit praktisch fast dem gesamten Hofstaat aus Jerusalem ausgezogen und hat sich dann. Genau. Und der hatte ihn und sein ganzes Heer, was bei David noch geblieben ist, versorgt. Das heißt, er war ein sehr reicher Mann. Und als David auf dem Rückweg ist, nachdem Absalom schon besiegt war, hat er sofort sich versucht, erkenntlich zu zeigen. Und da kommen wir das nächste Mal auf die Mutterschaft. Und das ist im Kapitel 19, Vers 38. Und da sagt dieser alte Mann, lass doch deinen Knecht zurückkehren. Also David hat gesagt, komm mit mir und ich will dich bis dein Lebensende versorgen. Ja, das ist heute immer noch gängige Praxis in fast allen Ländern der Welt. Wer sich besonders verdient gemacht hat, der wird dann vom Staat versorgt. Und das wäre so eine Art Leibrente gewesen oder Pensionsanspruch, könnte man sagen, sehr frühzeitig. Und der alte Mann sagt, lass mich, hilft mir nicht. Ich bin so alt, ich kann weder hören, was da gesungen wird. Ja, also ich habe von deinen Kulturveranstaltungen nichts mehr. Noch kann ich schmecken, was da aufgetischt wird. Mir fehlen schon alle Zähne. Keine Ahnung, also, so ähnlich drückt er das aus. Noch kannst du mir sonst irgendwas geben, was mich noch erfreut, einfach weil schon all das abgeworfen sind. Lass mich doch zurückkehren, dass ich in meiner Stadt sterbe beim Grab meines Vaters und meiner Mutter. Und das ist eine merkwürdige Sache. Damit wird deutlich, das ist etwas anderes als der Mann, der zu Jesus sagt, ich will dir folgen, wo immer du hingehst. Und Jesus sagt, Vögel haben Nester, Vögel haben Kuchen, der soll das Menschen hat, aber nicht, wo er sein Haupt hinlegt. Zu einem anderen aber sagt Jesus, folge mir nach, der sagt, lass mich zuvor mein Vater begraben. Und Jesus antwortet, genau, lass die Toten ihre Toten begraben, wir aber folgen mir nach. Ein merkwürdiges Wort, da könnte man sagen, naja, dann hat ja Barzillai auch das Wichtigste ausgeschlagen, er hätte doch dem König folgen können. Es gibt aber einen Unterschied. Lesen wir ein paar Verse später. Und David segnete ihn. Das ist das, was bei diesem Menschen, der Jesus eigentlich nachfolgen will, aber noch andere Dinge vorneweg erledigt. Nicht der Fall. Der verliert seinen Segen. Warum kann Barzillai seinen Segen behalten? ganz wichtigen Punkt, beobachte ich auch, wird generell in der Christenheit fast überall vernachlässigt. Der Mann beherzigt die Lehre des 90. Psalms. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben. Ja? Unsere Jahre sind 70 und wenn es hochkommt, 80. Ja, das hatte Mose so gebetet und das war den gläubigen Israeliten bekannt. Und er war 80. Das heißt, er weiß, er kann nicht mehr so viel erwarten. Und was ich im Moment erlebe, ist, dass alle, fast alle Christen, die ich kenne, so tun, als ist das Leben endlos. Die planen noch mit hoch 70 Wasser alles noch Häuser bauen wollen und so weiter. Wo ich mich frage, ist das wirklich dieses Vorbereitetsein? Ist das wirklich das Bewusstsein, dass unsere Ressourcen begrenzt sind? Es ist ein riesiger Segen, wenn jemand in dieses biblische Alter kommt. Gar keine Frage. Ich sage, 70 ist normales Menschenalter, 80 ist das Altern in Kraft und alles über 80 ist biblisches Alter. Ist wirklich Zugabe Gottes. Das ist keinerlei Verfügungsrecht über diese Dinge. Und heute tun viele Menschen so, als kann man das fast ins Endlose planen. Wir hatten hier jemanden, mit dem wir zusammengearbeitet haben, im Nachbarort. Da hat der schwächste Gläubige unter uns, Gerd, kennen ja manche, das klarste Wort zu diesem Mann gesprochen. Hat gelacht und hat gesagt, naja, tolle Pläne hast du. Um die umzusetzen, müsstest du mindestens 120 werden. Er war ärgerlich, der Mann, aber war 2 Jahre später tot. Das ist, bis dahin war er kräftig und man hätte gedacht, naja, vielleicht war er wirklich so. Wenn nicht 120, auch 119, könnte er schaffen. Dann starb seine Frau plötzlich und kurze Zeit später war es mit ihm vorbei. Und das bitte ich auch, dass wir das mitbeachten, dass es solche natürlichen Grenzen gibt und dass die bedacht werden. Und zwar in beide Richtungen. Ich wünsche mir, dass der Jesus bald kommt. Und ich wünsche mir auch noch einige Jahre, um bei euch und im Dienst zu sein. Aber denkt nicht, dass das für immer so wäre. Und das bedeutet, dass jeder so nach seinem Vermögen auch da hineintreten sollte, diese Dinge alle zu nehmen und umzusetzen, die Gott ihm gegeben hat. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und in dem Zusammenhang gibt es noch eine letzte Erwähnung. Es hängt alles mit dieser einen Geschichte zusammen. Als dann Absalom besiegt, David wieder eingesetzt war, gab es in der Folge gleich noch mehrere kleinere Rebellionen. Man könnte das so sagen, kleinere Rebellionen. Nicht mehr ganz so das ganze Volk betreffen, aber eben immer noch so, dass es echte Rebellionen gegen diesen König David gab. Und eine von denen war ein gewisser Shimei oder Shimi. Und der wird dann von Joab verfolgt und er rettet sich durch ganz Israel hindurch und kommt zum Schluss in eine Stadt im Grenzgebiet Abel Bet Maaka. Und dort verschanzt er sich mit seiner Sippe. Und dann ist Joab drauf und dran, die ganze Stadt zu zerstören. Er kannte das ja schon. Er hat ja die Hauptstadt der Ammoniter belagert gehabt und erst durch die Opferung, durch diese Satansopferung des ammonitischen Königs, der seinen eigenen Erstgeborenen Sohn als den Nachfolger auf der Stadtmauer als Brandopfer verbrannt hat, waren die so angeekelt, dass sie sich davon zurückgezogen haben. Aber man sieht hier, Joab versteht sein Handwerk als Kriegsminister und schüttet einen Wall gegen die Stadt auf, um über die Vormauer zu kommen und beginnt dann die Hauptmauer zu unterhöhlen, um die zum Einsturz zu bringen. Und damit wäre die Stadt verloren gewesen und sie wäre behandelt worden wie eine gebannte Stadt. Also wie etwas, was Gott eigentlich nur den Heiden vorbehalten hatte. Also den Heiden, den Kanaanitern, ja, wo wie bei Ai oder bei Jericho, wo keiner übrig gelassen werden sollte. So wäre das geendet. Und was passiert? Eine Frau rettet diese Stadt. Und die rettet die mit einer merkwürdigen Formulierung. Kapitel 20, Vers 19. Ich bin von den Friedsamen, den Treuen Israels. Du aber trachtest danach, eine Stadt und Mutter in Israel zu töten. Warum willst du das Erbteil des Herrn verschlingen? Das ist eine unbekannte Frau, deren Namen wird uns nicht genannt, aber eine weise Frau. Ich sage mal deswegen. Deswegen ist der Name nicht genannt, weil sich jede Frau mit ihr, damit sich jede Frau mit ihr identifizieren kann. Ich sage euch das eben. Es ist, man denkt ja oft, wenn der Name von jemand genannt wird, ja, das ist der und der. Und hat sofort im Kopf und sagt sich, ja, das ist so jemand ganz Besonderes. Ja. Ich kenne das von Kind an, wenn ich die Männer der Bibel gelesen oder gehört habe. Keine Chance, kommt man ja nie hin. Ja, das waren die ganz Besonderen. Ja, wenn Hebräer 11 die ganzen Glaubenshelden nochmal aufgezählt haben kann. Hat mich nicht ermutigt, sondern erschlagen. Gedacht, kommst nie hin. Es waren die wenigen Unbekannten, die mir Mut gemacht haben. Der Mann Gottes aus Juda, der auch nicht genannt wird. Ja, der das Wort des Herrn sagt, also ein Prophet, dessen Name uns nicht genannt wird. Das hat mir Mut gemacht, da habe ich gedacht, okay, ich bin so unbedeutend. Aber wenn solche einfachen Leute, deren Namen noch nicht mal in der Bibel geschrieben sind, solche Bedeutung haben können, dann habe ich vielleicht auch eine Chance. Und das, ihr lieben Schwestern, das sage ich euch, dass diese Frau nicht mit Namen genannt ist, ist, weil sie euch als Vorbild gesetzt ist. Dass gerade auch in kitzlichen Situationen Frauen oft die bessere Idee oder Lösung haben. Und hier ist das, eine ganze Stadt wird gerettet, auch durch den Hinweis auf die Mutterschaft. Sie redet nämlich in etwas verschlüsselter Weise, so dass das eine doppelte Bedeutung hat. Sie sagt einerseits, also betont sie ihre eigene Friedsamkeit. Klar, gegen eine Frau kämpft man nicht. Auch nicht einer, der eigentlich wild entschlossen ist, seinen Dienstauftrag auszuführen. Da kommt die Weishemmung der Frau gegenüber als Mann. Sie betont als ihre Friedfertigkeit, dass sie überhaupt nicht sich mit ihm messen will oder gegen ihn kämpfen will. Und dann betont sie zwei Dinge. Eine Mutter und Stadt in Israel. Und das Mutter kann sich sowohl auf sie selbst beziehen. Ja, also kämpft doch nicht gegen eine Mutter, die nichts Böses vorhat. In Klammern mit ihren kleinen Kindern. Und kämpfe nicht gegen eine Stadt, die eigentlich gar nichts, also die zu den Müttern von Israel gehört. Also die diese Sorge für das Volk hat, für das gebraucht wird. In wenigen Worten, einen einzigen Satz, so viel Weisheit reingepackt, dass sie dieses Ansinnen, nicht nur den Übeltäter, sondern die ganze Stadt gleich, in die er sich geflüchtet hat, die nichts dafür zu schädigen, abwendet. Und ich sage mal, ihr müsst Gott fragen, was die Entsprechungen eures Lebens sind. Und ich denke, es wird nicht nur eine einzige Situation ist, wo man mal so was Kluges aufspart, sondern dass ihr wisst, Frauen haben diese besondere Fähigkeit, kritische Situationen zu entschärfen. Die können sie auch schärfen. Die können sie auch andersrum anheizen. Ja, wenn man an die Frau von Potiphar denkt, die hat die kritische Situation nicht nur geschaffen, sondern dann auch nochmal ordentlich angeheizt. Auch das kann eine Frau. Aber sie hat eben auch die Möglichkeit, Dinge zu deeskalieren, die Männern in dieser Form verschlossen sind. Und wenn man das weiterliest, sieht man, dass es funktioniert hat. Sie ging und redete mit den Bürgern der Stadt. Die hat sich selber nicht die Hände blutig gemacht. Die hat die Verantwortlichen, Bürgermeister und Rat, darauf hingewiesen, hat gesagt, es gibt eine Chance, wie wir alle ohne Schaden wegkommen. Der Mann, der sich gegen den König empört hat, dem muss der Kopf runtergeschnitten werden, schmeißt ihm den Kopf über die Mauer, dann sind wir alle gerettet. Das machen die und so kommt es auch. Was heißt das? Dass die Bibel weder undemokratisch noch frauenfeindlich ist? Mit Sicherheit. Gerade solche Beispiele machen beides deutlich, dass solche Dinge schon in so früher Zeit innerhalb des Volkes entschieden worden sind und dass Frauen dort nicht nur eine herausragende, sondern in manchen Situationen die einzige wichtige Rolle hatten, die solche kritischen Situationen entschärfen konnten. Noch manche andere Muttergeschichte ist um David herum. Ich gebe nur einen kleinen Tipp. Adonia, Bathseba, das sind dann die Kämpfe der Mütter um die Position ihrer Söhne. Das wird uns für Gott am nächsten Sonntag beschäftigen. Amen.